Chlorgesänge.
Martina, schwimmen. Wo schwimmen wir oder schwammen wir?
Naja, im Moment schwimmen wir nicht, sondern wir sind im Seepferdchen mal wieder, im Wedding, in dem Bistro Seepferdchen. Neben uns ist die Seestraßenhalle, das Kombibad Seestraße. Aber bevor ich auf unseren heutigen Gast zu sprechen komme, muss ich dich erstmal noch was fragen.
Ja?
Ist dir aufgefallen, wie gut ich heute aussehe?
Ja.
Ja,
jetzt so, du sagst.
Du musst jetzt nichts weiter erläutern.
Nee, doch, ich beschreibe kurz. Du siehst sehr frisch aus.
Genau.
Du hast sogar eine frische Hautfarbe, obwohl es ja tiefster Winter ist und wir eigentlich alle unser Wintergesicht haben.
Ja.
Du siehst unverschämt gut aus.
Ja, schon gut, schon gut. Jetzt ist Schluss mit der Prosa. Warum ich vielleicht ein bisschen besser aussehe als sonst, liegt einfach darin, weil ich jetzt 2 Tage Kurzurlaub gemacht habe.
Aha.
Und in diesem Kurzurlaub, Wellnessurlaub, da gab es auch ein Schwimmbecken. Und dieses Schwimmbecken ist, ich habe es mir genau sagen lassen, 23,7 Meter lang und ich habe es geschafft, das von Anfang bis Ende durchzutauchen, bin wahnsinnig stolz darauf. Ja, genau, das wollte ich nur mal kurz erzählen, aber das ist natürlich total lächerlich im Vergleich zu dem Gast, den wir heute haben und was der so machen kann, Ute, oder?
Ja, wir haben nämlich heute einen Weltmeister bei uns. Ne, Weltrekord, Daniel Weißhoff, Apnoe-Taucher, ich sage mal, man sagt, glaube ich, Apnoe. Oder
ja, Apnoe.
Apnoe.
Aus dem Griechischen, da wird es eher kurz gesprochen, ansonsten Freitauchen oder Freediving.
Genau, genau. Super, dass es geklappt hat. Ich bin richtig froh, habe viele Fragen und habe mir viele Sachen angeguckt und bin echt schwer begeistert und freue mich total, dass es geklappt hat.
Ich mich auch.
Ja,
ja, mich freut es auch, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr gerne.
Bin ich gespannt.
Ja, mein Name ist Ute Zill.
Und ich bin Martina Schrei.
Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das im Schwimmverein, aber das ist lange her. Und bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten mal so ab und zu.
Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder. Und schnell war klar, die durchschwimmen wir alle, und zwar in einem Jahr.
Das haben wir geschafft. Und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge.
Ja, und wir freuen uns, wie gesagt, dass du da bist, Daniel. Und eigentlich war das deine erste Frage, oder, Ute?
Ich überlege gerade, ob es Sinn ergibt, wenn wir das Pferd von hinten aufzäumen. Ich habe es ja eben schon gesagt, du hast einen frischen Weltrekord sozusagen im Gepäck, den du jetzt Anfang Januar aufgestellt hast. Aber bis wir zu dem kommen, sollten wir vielleicht erstmal darüber reden, wer du überhaupt bist und wie du zu dieser Leistung gekommen bist. Ich habe ein bisschen recherchiert. Du bist auch früher leidenschaftlicher Schwimmer, vermutlich immer noch.
Ja.
Aber irgendwann hast du gemerkt, ich kann ja nicht nur schwimmen, ich kann ja auch unwahrscheinlich gut tauchen. Das in der Grundschule auch schon. Wenn es stimmt, 38 Meter ohne Flossen in der Grundschule, dann ist das schon eine Sache, die schon so einen Weg zeigen könnte, wo es hingegangen ist.
Ja, das war so eine Entwicklung. Ich komme aus dem Schwimmsport, habe das Wasser immer schon geliebt, sagen wir es mal so. Habe das Seepferdchen damals nicht bekommen, weil ich die 25 Meter halt den Kopf unten gelassen habe.
Das stimmt, die Geschichte habe ich auch gelesen.
Das ist wohl diese lustige Geschichte von meiner Mutter, dass ich das erst das Jahr später dann zusammen mit meinem Bruder bekommen habe. Und so hat sich das gezogen, dass ich eigentlich das Streckentauchen immer schon faszinierend fand. Aber eigentlich bis Mitte 20 überhaupt nicht wusste, dass es da eine eigene Sportart für gibt.
Na, und dass du ein Riesentalent hast, ne? Oder? Ich meine, 38 Meter in der Grundschule und dann irgendwie 83. Als Jugendliche habe ich jetzt gelesen, das heißt ja auch, wenn man das im Schwimmbad macht, du musst ja wenden. Und ich glaube, so eine Wende ist ja schon so ein Punkt, wo man denkt, okay, geht's noch weiter zurück?
Ja, immer so ein kleiner Gamechanger im Kopf, je
nachdem,
wie. Stößt
du dich dann ab?
Das ist mit Abstoßen, ja. Also und die 83, die waren damals auch auf der kurzen Bahn, also 25 Meter. Waren dann mit Startsprung noch, da hatte ich nicht so viel Erfahrung. Und heute taucht man ja doch dann eher mit Neoprenanzug, hat noch Blei dazu, dass man wirklich die Energie nur fürs Vorwärtskommen nutzen kann.
Okay, auch im Pool dann?
Auch im Pool,
ja, okay.
Also mit Neoprenanzug, wir haben schon Leute, die, sag ich mal, 4 bis 6 Kilo Blei mitnehmen, damit sie wirklich horizontal liegen.
Damit man nicht dagegen halten muss, dass man so langsam wieder an die Oberfläche kommen würde.
Genau, sonst geht sozusagen gleich 20-30% der Weite weg, die man tauchen kann. Und da werdet ihr, glaube ich, auch überrascht, wenn man euch mal tariert, dass ihr sagt, okay, wie einfach auf einmal 25 Meter sind.
Ach echt? Ist das so? Weil man so gegenarbeiten muss gegen diesen Auftrieb?
Das ist was, was man merkt.
Mich würde trotzdem noch mal interessieren, bevor wir so auf diese technischen Geschichten kommen, wie ging es denn dann weiter? Also du hast das gemerkt, du kannst wahnsinnig lange tauchen, warst aber Schwimmer, also warst du Leistungsschwimmer oder wie war das?
Ich war nicht richtig Leistungsschwimmer, ich habe schwimmerischen Fünfkampf gemacht. Das ist organisiert im Berliner Turnerbund. Wir sind eine 100 Meter Strecke geschwommen auf Zeit, zwei 50 Meter Strecken, einmal 25 Meter Tauchen auf Zeit und zwei Kunstsprünge vom Einer oder Dreier.
Okay.
Kunstsprünge, Salto und so.
Ja, anderthalb Salto, Delfinkopfsprung. Okay.
So lässige Sprünge halt.
Macht man mal so.
Also gegen das richtige Kunst- und Turmspringen war das bei uns unspektakulär. Das war halt einmal die Woche Training. Da hat man, ich glaube, bei mir waren es mal zweieinhalb Salto oder einen Auerbach-Kopfsprung.
Immerhin.
Aber irgendwann war dann die Trainingsgruppe, war ich nur noch alleine. Und dann habe ich auch gedacht, ich habe mich vorher so ein paar Jahre schon informiert über das Freitauchen. Und dann habe ich für mich den Entschluss gefasst, okay, ich wechsle jetzt nochmal und tauche eine Etage tiefer.
Und bist dann richtig in den Tauchclub gegangen?
Ich bin dann in den Tauchsportclub Berlin gegangen, habe da ein Schnuppertauchen gemacht, habe gleich mit guten deutschen Athleten trainieren können, habe meine Leistung dann schnell gesteigert und so hat sich dann das entwickelt.
Wie muss man sich das vorstellen? Du bist lang getaucht, also eine lange Strecke. Dann gibt es ja unglaublich viele Disziplinen, also beim Tauchen mit einem Atemzug. Klar, die Strecke, dann in die Tiefe, dann geht es um den Druckausgleich. Und dann kann man auch ja diese Disziplin haben, einfach nur die Luft anzuhalten. War dir klar, was das alles beinhaltet? Und war dir auch klar, in welche Richtung das bei dir vor allem gehen würde?
Bei mir waren es lange Zeiten die Pooldisziplinen, wo ich hauptsächlich trainiert habe, wenn man das einfach durchs Schwimmbad zwei, drei, ich glaube am Anfang sogar fünfmal die Woche die Möglichkeit hatte. Und der Aufwand dann zum Tieftauchen in Berlin und Brandenburg ist ein bisschen schwieriger, weil wir immer zu einem See gefahren sind nach Sachsen, wo man dann ungefähr zweieinhalb Stunden hinfährt. Und das ist dann für einen Tag, ging das mal. Heute würde ich das auch nicht mehr machen, wenn wir da zum Training hingehen, dann muss es schon ein Wochenende sein, dass sich das lohnt.
Wie trainiert man denn eigentlich länger tauchen? Also vor allen Dingen, wenn man eben keine Sauerstoffflasche sonst, man holt Luft und dann muss man durchschwimmen oder muss wahrscheinlich vorher auf eine spezielle Art und Weise Luft holen oder wie funktioniert das dann?
Eigentlich funktioniert es so, dass man sich mental darauf einstellt und dann ist es, glaube ich, einfach dieses, Talent oder das Interesse, was man hat, gepaart damit, dass man es regelmäßig tut und dann werden die meisten eigentlich schon besser, dass man sagt, man wird durch die Regelmäßigkeit ein bisschen ruhiger, man lernt andere Atemtechniken und vor allem lernt man, dass seine Vorbereitungsroutine funktioniert, dass man mit bestimmten Methoden dann bestimmte Resultate rauskriegt.
Nochmal zurück zu dem Punkt, an dem du warst, bevor du da wirklich professionell rangegangen bist, möchte ich mal sagen. Hast du da einfach Luft geholt und bist dann deine, wie viel waren es noch gleich, 83 Meter geschwommen oder hast du dich da auch schon vorbereitet und gesagt, okay, ich mache jetzt irgendwas, um runterzukommen, um meine Atmung zu kontrollieren oder so? Oder bist du einfach als Jugendlicher reingesprungen und losgeschwommen?
Ich bin nicht einfach so geschwommen. Ich habe mir halt auch mal kurz 5 Minuten Zeit genommen, mich auf die Bank gesetzt und einfach mich ein bisschen entspannt, mal kurz so fokussiert für mich. Und dann ging es irgendwann ran, dass man an den Beckenrand einen Startsprung rein und dann ist man das getaucht.
Also ich höre das immer wieder von Menschen, die halt tauchen mit einem Atemzug, dass es im Grunde immer um diese Ruhe und die Haltung geht. Und dass sobald Hektik auftaucht, sei es nun beim Tauchen, weil man jetzt unbedingt Sachen zu Ende bringen möchte oder vielleicht auch, wenn man nachher noch zum Tieftauchen kommt, wenn irgendwelche Angst auftritt oder mal Panik, das geht überhaupt nicht. Weil man halt so verinnerlichen muss, wenn jetzt Panik kommt, das raubt mir nur die Kraft, die ich brauche, deswegen verschiebe ich die auf später und löse erstmal das Problem. Das finde ich eine ganz interessante Geschichte. Aber das heißt, du bist vom Typen her schon eher auch ein ruhiger Typ,
eher
oder?
Ein ruhiger, wobei ich auch so ein kleiner Geschwindigkeitsfanatiker bin, wenn ich Fahrrad fahre. Aber da ist das Apnoe-Tauchen, sage ich mal, der Kontrast dazu, dass es keine Adrenalinsportart ist oder dass ich mit Adrenalin irgendeine Muskelermüdung übertönen kann, um dann noch ein bisschen rauszulaufen, so als wenn man sich jetzt vorstellt, man läuft den Marathon, sieht das Brandenburger Tor und mobilisiert dann nochmal die Kraftreserven für den letzten halben Kilometer. Beim Apnoe ist es eher so, dass ich wirklich, je ruhiger ich werde, desto besser wird meine Leistung.
da würde ich auch gerne nochmal nachfragen, du bist ja auch, ist es immer noch so, Rekordhalter im Tieftauchen mit Flosse, ist es immer noch so, dass du den Rekord hältst? Also du warst deutscher Meister, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja, 2021?
Genau, 2021 war ich deutscher Meister mit zwei anderen zusammen, also wir sind zu dritt auf 70 Meter getaucht, weil der See in dem Augenblick nicht mehr hergegeben hat. Und den deutschen Rekord mit 66 Metern mit Stereoflosse, den hatte ich an dem Wochenende eingestellt. Der wurde aber von Jens Stötzner mit 70 Metern gleich wieder erhöht im gleichen Wettkampf.
Na gut, aber wenigstens für einen Moment.
Für einen Moment war es sozusagen der zweite Rekord, den ich nach 2008 im Tieftauchen ohne Flossen hatte, mit 36 Metern.
Und was ist für dich der Unterschied im Becken oder im See?
Also der große Unterschied bei den Pool-Disziplinen, wo ich jetzt sage, ich habe das Zeittauchen, was vielleicht jeder schon mal probiert hat, entweder in einer Badewanne oder im Schwimmbad. Natürlich sollte man auch das immer mit fachkundiger Anleitung machen, weil es passieren doch öfter dann Badeunfälle, ja, wo Leute danach nicht mehr eigenständig auftauchen und auch eine Reanimation nicht passiert.
Aber darüber reden wir gleich nochmal gesondert.
Das ist ein anderes Thema. Der Unterschied bei den Pool-Disziplinen ist, egal wie weit ich mir vornehme zu tauchen, ich habe jederzeit die Möglichkeit aufzutauchen. Das ist mental anders als beim Tieftauchen, wo wenn ich, sag ich mal, ich 70 Meter tief tauche und ich drehe bei 60, 65 oder 70 um, dann muss ich halt auch genau diese Strecke zurück. Und da kann mir mein Körper nachher sagen, es wird eng oder es ist zu eng, ich habe dann halt immer noch 20 Meter Weg übrig. Und da ist halt dieses Wichtige, dass ich einen Sicherungspartner habe, der mir entgegenkommt. Bei den 70 Metern kommt mir ungefähr auf 30 Meter jemand runter. Und der begleitet mich dann. Und wenn mir was passieren würde, würde der mich sozusagen nach oben bringen. Und ein zweiter Sicherungstaucher würde dann nochmal so bei um die 15 Meter warten.
Aber das stelle ich mir unglaublich tricky vor. Also man sagt ja, wenn der Atemreiz kommt, dann hat man noch eine ganze Weile Zeit, das auch noch trotzdem im Wasser oder ohne Atmung zu bleiben. Aber du hast es angesprochen, du brauchst den Rückweg. Wie kannst du das berechnen? Also wenn ich jetzt, kann ich sagen, hurra, 70, ich bin jetzt unten und dann, ach stimmt, ich muss dann noch zurück. Was sagt dein Körper dir? Wann musst du umkehren?
Ja, es ist, glaube ich, nicht dieses, dass ich einen Punkt habe, wo ich sage, ich muss umkehren und drehe dann um, sondern man hat eine gewisse Erfahrung aus den Pool-Disziplinen, dass ich, sage ich mal, wenn ich 150 Meter Strecke tauchen kann, dann weiß ich so 60 bis 70 Meter, da wird irgendwo der Punkt sein, wo ich vielleicht aufpassen müsste, von der Kraft her. Und ansonsten geht es darum, dass man mehrmals eine bestimmte Tiefe taucht, merkt dann, wie taucht man auf, der Buddy gibt einem eine Einschätzung dazu und dann würde man sagen, okay, beim nächsten Mal tauche ich einen Meter tiefer.
Ah, okay. Und der Buddy hat ja auch eine Sauerstoffflasche für alle Fälle dabei, also falls er merkt, du kommst nicht mehr hoch und kriegst keine Luft mehr, hat er Equipment dabei, um dich dann sozusagen tatsächlich zu retten?
Na, Equipment hat er nicht bei, weil wenn er mit Gerät runtertauchen würde, müsste er ja auch langsam auftauchen und gegebenenfalls eine Deko einhalten.
Und eine Deko heißt, muss ich jetzt mal blöd fragen?
Eine Deko ist aus dem Gerätetauchen, das heißt, wenn ich eine gewisse Zeit lang unter Druck tauche, dann kann ich nicht einfach so zur Wasseroberfläche tauchen, sondern muss bestimmte Auftauchschritte einhalten, um sozusagen dem Stickstoff die Möglichkeit zu geben, langsam aus meinem Blut wieder abgeatmet zu werden.
Aber was kann der Buddy denn dann tun, wenn du, sagen wir mal, bei 20 Meter Tiefe signalisierst, ich kann nicht mehr oder...
Ja, der Buddy bringt mich dann sozusagen nach oben. Deswegen sollten die Buddies auch ungefähr immer den gleichen Leistungsstand haben, dass wenn derjenige auf 20 Meter verunfallt, dass der Buddy nicht da einen Tauchgang hat, selber nur 21 schafft, sondern dann auch mit Partner die Leistung hat, da aufzutauchen. Aber dafür gibt es dann Zeitschemen, wo man weiß, wenn man taucht, wie lange brauche ich für so einen Tauchgang. Man zieht unten am Seil, wenn man wendet. Man kann für Wettkämpfe zum Beispiel ein Echolot verwenden, dass ich an der Wasseroberfläche schon sehe, in welcher Tiefe ist der Taucher. Wir haben andere Rettungssysteme, Gegengewichtssysteme zum Beispiel, dass wenn der Taucher gar nicht hochkommen würde, dann kann ich das Tauchseil mit Hilfe eines Gewichts hochziehen und dann hängt der Taucher wie so ein Fisch an der Angel mit dran.
Ich glaube, es ist auch so, wenn du dann ein Problem hast, dann wirst du ja in der Regel ohnmächtig. Und dann, habe ich mal gelesen, verschließt sich auch die Luftröhre. Das heißt, ertrinken kannst du eigentlich nicht, oder?
Eigentlich nicht. Es ist halt immer dieses Restwasser, was vielleicht noch im Mund ist, was dann eine Atmung erschwert.
Das ist ja für die Taucher, die dich begleiten oder Taucherinnen, ihr müsst euch ja wirklich gut kennen und aufeinander einstellen. Das ist, oder wie ist es bei so Wettkämpfen, dass man sich gegenseitig Hilfestellung gibt? Sind das dann Leute, die man schon kennt? Weil ich, wenn du sagst, naja, dann kommt dem entgegen und ich kann mir vorstellen, dass man schon wissen muss, okay, bei dem ist jetzt gerade vielleicht ein Problem und ich sehe es vielleicht, bevor derjenige, der taucht, es selbst drauf hat. Ist da Vertrauen ein großes Thema?
Vertrauen ist ein ganz großes Thema. Also wenn ich wirklich tief tauche, dann habe ich vielleicht 3 bis 5 Leute, mit denen ich das machen würde. Mhm. Und bei anderen müsste sich dieses Vertrauen erstmal in dem Maße aufbauen, dass ich weiß, okay, welche Leistung haben die, dass man da in der Lage ist, zu entspannen beim Tauchgang. Mhm.
Du hast gesagt, der größte Unterschied ist, dass man zwischen Becken und See, dass man im Becken eben jederzeit auftauchen kann. Aber noch ein Unterschied ist ja, klang ja auch schon so ein bisschen an, wenn du tief tauchst im See, dann hast du einen wesentlich größeren Druck auszuhalten. Deine Lunge hat einen wesentlich größeren Druck auszuhalten, als wenn du hier, weiß ich nicht, 3 Meter tief in einem Becken schwimmst halt. Ja. Macht dir das manchmal Sorgen oder denkst du, nö, schaffe ich? Also ist das sowas, was einem manchmal auch beunruhigt? Meine Güte, was für ein Druck ist da eigentlich, lastet da auf mir? Oder ist das sowas, wo du nicht weiter nachdenkst?
Man denkt sicherlich schon drüber nach, dass man... Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass natürlich ein Lungenbarotrauma auftritt, wo ich eine Mikroverletzung habe oder wenn ich, es gibt Leute, die tauchen regelmäßig über so einen Punkt, dass man dann doch irgendwie merkt, man hustet Blut, ist mir zum Glück noch nicht passiert. Ja, das ist so das Schlimmste.
Aber die Angst davor ist nicht so groß, als dass du es nicht deswegen lassen würdest.
Die Angst ist da, also Angst oder sag ich mal dieser Respekt, man achtet schon sehr darauf, dass man fühlt, was einem der Körper sagt und vom Druck her ist es meistens eher der Druckausgleich, dass ich mir die Nase zuhalte und dann gegen die Nase ausatme, um den Druck herzustellen und das ist bei vielen das Limitierende, dass da irgendwann nicht mehr genug Luft im Körper vorhanden ist, um sozusagen noch tiefer zu tauchen.
Herbert Nitsch habe ich gelesen, also das scheint ja der Apnoe-Taucher schlechthin zu sein, ist 214 Meter tief getaucht. Unvorstellbar, finde ich. Man weiß auch, glaube ich, nicht so wirklich, wie er das ausgehalten hat. Ist das etwas, was du als Ziel hättest, so eine Messlatte oder gar nicht?
Die Tiefe eigentlich nicht. Mhm. Also wenn ich mit Schlitten tauche, dann ist es nur zu Übungszwecken, dass man sagt, man kann öfter auf eine Tiefe von zum Beispiel 30 Meter tauchen, um einfach mal schnellere Abstiege zu machen oder mit weniger Anstrengung den Druckausgleich trainieren. Dass man merkt, auch als Anfänger kann man sowas zum Beispiel empfehlen oder als Fortgeschrittener, dass in dem Augenblick, wo man sich keine Gedanken über eine schlechte Technik zum Beispiel machen muss, weil man einfach in einem gemütlichen Tempo in die Tiefe gezogen wird und der volle Fokus ist auf dem Druckausgleich, dann fällt es vielen Leuten auch leichter. Und wenn man dann einmal diesen Bogen im Kopf hat, Mensch, eigentlich kann mein Körper das, dann geht es hinterher auch bei einem normalen Tauchgang einfacher.
70 Meter, ich stelle mir das vor und ich versuche nachzuvollziehen, was dann abläuft. Vielleicht kannst du uns mal auf so einen Tauchgang mitnehmen. Also du bist an der Oberfläche, wir sind jetzt nach oben, du hast deine Leute da, du atmest die letzten Male nochmal, konzentrierst dich und irgendwann... erkennst du, jetzt geht's los. Und dann nimm uns mal mit bis nach unten
genau,
und wieder hoch.
Eigentlich fängt es ein bisschen früher an, dass ich meine Tauchgänge immer mit einem Countdown starte. Mhm. Das heißt, ich habe, egal ob ich Zeit, Strecke oder Tiefe tauche, immer so zwischen 3 und 5 Minuten als Vorbereitungszeit, wo mir mein Buddy oder Sicherungstaucher dann sagt, so, noch 5 Minuten. Und dann weiß ich, okay, es ist komplett mein Fokus, ich habe meine Entspannung, liege in meiner Poolnudel, lass mir vielleicht die Sonne aufs Gesicht strahlen, die Atmung wird ruhiger und dann wird runtergezählt und ich treffe sozusagen nicht mehr die Entscheidung nach meinem Atemzug, war es jetzt der oder mache ich noch einen, sondern ich habe einen genauen Zeitablauf, dass ich ungefähr 30 Sekunden vorher das letzte Mal tief ausatme, dann atme ich tief ein in den Bauch, in die Brust, packe noch ein bisschen Luft dazu. Das ist dann aber abgezählt, dass ich genau weiß, okay, 15 bis 20 Mal packe ich dazu. Dann dreht man sich um, macht einen Druckausgleich, taucht in die Tiefe oder dann geht es runter mit Flossenschlag. Dann bei ungefähr 20 Metern piept mein Tauchcomputer in der Haube und signalisiert mir sozusagen, dass ich eine Tiefe erreicht habe, wo ich nicht mehr aus eigener Kraft abtauchen muss, sondern ich stelle den Beinschlag ein und kann mich einfach fallen lassen.
Du musst gar nichts mehr dann tun. Das ist ja auch interessant.
Dadurch, dass die Lunge sozusagen zusammengedrückt wird und komprimiert wird, fängt der Körper irgendwann selber an zu fallen. Bei 21 Metern ist es bei mir so, dass die Geschwindigkeit ausreicht, dass ich nicht mehr selber mit den Flossen schlagen muss. Und dadurch, dass ich den Alarm habe, muss ich mich halt auch nicht darauf fokussieren, dass ich diese Tiefe durch die Helligkeit rauskriege oder eine Markierung am Seil abpassen muss, sondern ich kann einfach so in einem Autopilotmodus am Seil runter, Druckausgleich, Druckausgleich, dann piept es, dann falle ich, dann piept es bei 25 Metern nochmal, dann nehme ich sozusagen mein Mausfill, wo ich das letzte Mal den Mund mit Luft fülle, um dann ein Reservoir zu haben für die Druckausgleiche in der Tiefe. Und dann geht es eigentlich bloß noch darum, die Augen zu schließen, entspannt am Seil in die Tiefe zu fallen.
Das darfst du aber nicht anfassen, oder? Das Seil, oder darfst du das
anfassen? Man kann es zur Orientierung ein bisschen festhalten, aber man darf es nicht zum Runterziehen oder zum Hochziehen benutzen. Dann kommen zwischendurch noch so ein paar Zwischenalarme, die mir, ich glaube, die 40, 50 und kurz vor der Wende nochmal einen anderen Piepton signalisieren. Und dann dreht man sozusagen unten um, reißt den Tag von der Grundplatte ab, dass man einen Beweis hat, dass man unten war. Das ist für einen Wettkampf dann wichtig. Und dann geht sozusagen der Wasseroberfläche wieder entgegen, dass man mit der Monoflosse ein paar kräftige Schläge hat. Und dann merke ich, man nimmt Fahrt auf, hat so seinen gemütlichen Bewegungsablauf. Da ich vom Schwimmen komme und das mit dem Delfin kann, habe ich eine relativ schnelle Tauchzeit eher, obwohl es für mich noch entspannt ist. Und dann merkt man schon irgendwann, das Wasser wird wieder heller. Irgendwann kommt dieser Grouper Call vom Safety Diver, wenn der zum Beispiel hinter mir ist, dann macht so und dadurch weiß ich zumindest, weil der Safety-Taucher taucht von oben runter und der weiß ja nicht in diesem 360-Grad-Kreis, wo genau ich am Seil hochkomme und orientiert sich dann erst, wenn ich da bin. Und wenn er dann gerade hinter mir ist, macht er halt dieses Geräusch, damit ich einfach weiß, okay,
jetzt hab ich's gleich.
Er ist da. Und dann merkt man schon, vielleicht sind die Beine dann ein bisschen schwer, da macht man ein, zwei Armzüge, dann geht es mit den Beinen wieder.
Aber ansonsten hast du die Arme wirklich locker hängen, sozusagen.
Ja, wenn ich mit Stereo tauche, hängen die Arme unten. Und wenn ich mit Mono tauche, habe ich sie in Vorhalte.
Und wenn du unten bist bei 70 Meter, also das ist, ja, ich stelle es mir vor, dunkel und ganz still. Das muss doch ein unbeschreibliches Gefühl sein.
Ja, es ist generell im See oder im Meer, wenn man in der Tiefe ist, man ist so für sich in seiner Welt, wo keine anderen Einflüsse ist. Man befasst sich nicht damit, wie atme ich, was mache ich morgen auf Arbeit, sondern man ist einfach so im Hier und Jetzt und genießt es. Ähnlich, als wenn man, glaube ich, oben auf einem Berggipfel sitzt und seinen Blick so in die Ferne schweifen lässt. Bloß, dass wir nicht nach außen gucken, sondern den Fokus so aufs Innere denken und eigentlich sagen, alle Stressprobleme sind mal kurz ausgeblendet.
Also dich interessieren auch nicht die bunten Fische?
Genau. Weiß ich nicht, kommt da was vorbei an Getier?
Im See nicht, da ist es ab 20, 30 Metern dann dunkel. Im Meer könnte was vorbeikommen, hat man aber so nicht im Fokus, außer man kommt vielleicht in eine Qualle rein und dann fängt es auf einmal an zu brennen.
Das sind dann vielleicht nicht
die. Das ist dann eher dieser Fokus, wenn man sagt, man geht wirklich schnorcheln oder ohne Seilapnoe tauchen. Und dann ist halt der Fokus, dass man sagt, man taucht am Riff lang, sieht einen Walhai oder andere große Fische, Mantarochen.
Genau, dann ist es natürlich toll, so eine Gabe oder so ein Können zu haben, um das einzusetzen und wirklich mal anders als Taucher mit Gerät lautlos unter Fischen zu schwimmen. Das stelle ich mir als großen Vorteil vor, wenn man das so kann.
Ja, man ist dadurch, dass man die Luftblasen nicht hat, also diese Geräusche, die da entstehen beim Atmen, kommt man um einiges dichter an die Fische ran.
Ich glaube, ich würde sofort Platzangst kriegen. Also schon bei der Beschreibung, ehrlich gesagt, kriege ich Platzangst, wenn ich mir überlege, ich wäre im tiefdunklen See irgendwo so tief unter und über mir so viel Wassermasse. Aber gut, das so hat ja jeder seine...
Ja, es kommt ja auch nicht von heute auf morgen, dass man sagt,
ich
springe in den See und mache 60 Meter und dann komme ich bei 40 nicht mehr hoch, sondern man tastet sich wirklich ran.
Nee, ist schon klar, aber es ist ja diese Vorstellung, ne, von da ist eben wirklich ganz, ganz viel Wasser über einem, das man überwinden muss. Aber gut, wenn man das nach und nach dann übt und lernt.
Ich würde noch gerne über Freedive Everesting Anfang Januar in Siegburg sprechen. Du bist 220 Mal auf 20 Meter Tiefe getaucht und das in ein bisschen weniger als 13 Stunden. Das heißt, du bist an Metern ungefähr den Everest getaucht.
Na, ich bin ungefähr ein bisschen höher getaucht.
Oh, Entschuldigung.
Also es waren 222 Tauchgänge mal 40 Meter, weil ich gesagt habe, also das Everest, um es kurz zu erklären, kommt ja aus dem Radsport, dass man sozusagen die Höhenmeter sammelt. Und ich habe mir gedacht, oder das hatten andere auch schon mal gemacht weltweit, dass man beide Strecken zählen kann, weil wir sozusagen auf beiden Strecken aktiv in Bewegung waren.
Also 20 Meter tief geschwommen, 20 Meter tief getaucht, aber auch 20 Meter wieder hoch
und
das dann 40.
Ah, dann haben wir beide recht.
Genau. Und dann ist es sozusagen, weil ich gesagt habe, ich spare mir diesen Freefall und ich nutze auch keinen Auftrieb am Ende, dass ich halt immer in Bewegung bin. Und dann haben wir sozusagen beide Strecken gezählt und dann waren es insgesamt 8.800 Meter, die ich sozusagen geschwommen oder getaucht bin.
Wahnsinn. Wie bist du drauf gekommen?
8.880.
Wie oft taucht man da ab? Also, ich hätte es vielleicht ausrechnen können, aber...
222 Mal, hat er
ja, aber gesagt. Ja, aber ich müsste jetzt die Zeit ausrechnen. Wenn du quasi rauf und runter, dann musst du ja kurz pausieren, nehme ich an, bevor es dann wieder runter geht, oder?
Genau, das ist sozusagen dieser große Unterschied, dass ich beim Radfahren... kann ich hochfahren, ich lasse mich runterrollen und ich fahre sofort wieder hoch. Also da sind Pausen nicht erlaubt und beim Freitauchen wäre das ein bisschen ein Gesundheitsrisiko. Also wir haben in den Ausbildungsstandards Pausen drin, dass man, wenn man weiß, okay, man taucht auf eine bestimmte Tiefe, man taucht eine bestimmte Zeit, dann sollte man eine bestimmte Zeit warten. Die sind aber nicht wissenschaftlich belegt, meines Wissens, sondern sind so eher Empfehlungen. Und da hatte ich von zwei Tauchverbänden, also ich brauche für die 20 Meter runter und drauf knappe 45 Sekunden. Und nach dem einen Tauchverband hätte ich 1 Minute 30 warten müssen und nach dem anderen 2 Minuten 15. Und ich habe gesagt, weil ich halt so eine hohe Tauchgangszahl habe, nehme ich lieber das Konservativere und gehe da auf Nummer sicher.
Also 2 Minuten 15 sozusagen.
Ja, und dann waren es alle 3 Minuten ein Tauchgang. Alle 25 Tauchgänge bin ich kurz rausgegangen auf Toilette zum Arzt, wo wir EKG gemessen haben, Körpertemperatur, Sauerstoffsättigung.
Und was gegessen hast du auch mal zwischendurch?
Ja, das waren dann so eine Riegel oder so eine Gel-Quetschpackung.
Astronautennahrung.
Ja, dass man halt wirklich ein bisschen Kohlenhydrate zu sich nimmt, ohne den Magen-Darm-Trakt zu sehr zu belasten.
Und beim 96. Tauchgang hast du deinem Sohn zugejubelt, habe ich gesehen, weil der Hannover 96-Fan ist, richtig?
Ja, das war so eine Spontaneinlage. Ich glaube, man hat es gar nicht so gehört im Livestream. Aber es wurde dann in dem ein oder anderen Zeitungsartikel auch nochmal erwähnt.
So lustig.
Und er hat sich dann gefreut.
Ja, haben alle drei Söhne zugeschaut? Oder drei Kinder, ich weiß gar nicht, ob du drei Söhne hast. Quatsch.
Sind drei Söhne.
Ah, gut.
Und ich glaube, abends so die letzten anderthalb, zwei Stunden oder sowas haben sie dann auch im Livestream zugeguckt. Sie wären gerne, glaube ich, mitgekommen, hatten aber an dem Tag Schule, weil es ein Freitag war.
Und du bist jetzt sozusagen Weltrekordhalter dafür, dass du eben der Erste bist, der das unter 13 Stunden geschafft hat, richtig?
Genau, ich bin Record Holders Republic Weltrekordhalter. Mhm. Ja, der Erste, der es damals probiert hatte, hatte das in 14 Stunden 28 Minuten und hat das im Meer vor Los Angeles gemacht. Und da war die Kälte ein bisschen ein Problem.
Was heißt damals, wann war das?
Das war, ich glaube, Januar 2021.
Also das ist noch eine relativ junge
Sportart. Ist noch relativ jung und ich bin sozusagen der Zweite weltweit. Und auch wenn er das nicht von einer Organisation hat abnehmen lassen, war halt mein Ziel, dass ich auch schneller bin, um sozusagen guten Gewissens sagen zu können, ich war schneller als er und kann das auch Weltrekord nennen.
Ah ja. Wie hat sich denn dein Körper oder Verhalten und du dich gefühlt? Ich glaube, für Ärzte kann das ja auch toll sein, mal so jemanden zu beobachten. Ist es gleichbleibend gut geblieben mit der Sauerstoffsättigung oder gibt es dann irgendwann mal so ein Tief oder wo man irgendwie sagt, okay, jetzt ändert sich da was?
Es war alles wirklich super. Gleichbleibend gut. Das Einzige war so ein bisschen nach, glaube ich, am Anfang die Körpertemperatur, die nach 50 Tauchgängen schon auf 35 Grad abgefallen ist.
Oh, das wenig, ja.
Und dann war ich so kurz vorm Zittern und dann haben wir halt angefangen, dass ich in den Pausen auch noch warmen Tee trinke und in den Oberflächenpausen nicht nur auf der Poolnode sitze, sondern mich ein bisschen mehr bewege, um sozusagen mit Muskeltätigkeit Wärme zu erzeugen.
Und wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Also einfach, weil du davon gehört hattest, von diesem ersten Versuch und dachtest auch, das kann ich auch mal ausprobieren? Oder?
Ich hatte das damals gelesen im Internet von demjenigen. Und bin vor einem guten Jahr zur Bootmesse gefahren nach Düsseldorf und habe da in einer Tauchzeitschrift gelesen von Nick Linder, der den Bodensee umrundet hat. Mhm. Und habe gedacht, Mensch, ich würde auch mal gern irgendwas machen, um nochmal so einen
Kick,
was anderes zu machen als einen normalen Streckentauchrekord. Und da kamen halt irgendwie so verschiedene Sachen in den Kopf und dann hat sich das so im Frühsommer, wo ich mit einem Tauchschüler an See gefahren ist, der auch vom Radsport kam, haben wir dann nochmal so ein bisschen uns unterhalten und dann habe ich so die Entscheidung getroffen, okay, es wird halt dieses Freedive Everest-Ding.
Mich würde nur mal interessieren, so Schwimmer, die machen ja auch Training außerhalb des Wassers, also Gewichte und all solche Sachen. Machst du sowas auch?
Ich mache gerne halt Ausdauersport nebenher. Also Krafttraining.
Also Lungentraining eigentlich nicht. Ja? Also wenn du Ausdauersport machst, ist es ja eigentlich ein bisschen auch die Lunge trainieren.
Ja, einmal die Lunge trainieren, dass man die Vitalkapazität erhöht und dass generell der Körper eine bessere Grundlage hat, um ein Training anders wegzustecken, als wenn man jetzt nicht so trainiert ist.
Darf ich noch weiter fragen? Und was mich auch nochmal interessieren würde, du hast ja auch eine Tauchschule, du unterrichtest auch Tauchen. Ich habe mich gefragt, wenn du selber quasi so ein Talent bist und das von vornherein schon sehr gut beherrscht hast und lange Strecken getaucht bist, schon als Kind und Jugendlicher, wie bringst du das anderen Leuten bei? Ich denke immer so an Mathelehrer, die sehr gut in Mathe sind, die das immer nicht beibringen können. Wie ist das bei dir? Also wie schaffst du es, es anderen beizubringen und nicht ungeduldig zu werden, dass sie vielleicht nicht so viel Strecke schaffen so schnell?
Ja, ich glaube, die Kunst ist, dass man es nicht versucht, jedem beizubringen, sondern die Leute, die es möchten, denen kann man halt mit einer unheimlichen Ruhe begegnen. Und das macht halt vieles aus, dass ich schon Tauchschüler hatte, die mir danach gesagt haben, Mensch, ich habe sonst vielleicht mal eine Minute ausprobiert. Und die sich bei mir so unglaublich sicher und geborgen gefühlt haben, dass dadurch auf einmal, gerade beim Statik, auf einmal 2 oder 2,30 möglich sind.
Du machst ja auch das, bist ja im Freediving Center Germany, da bist du, ich habe mal geguckt, machst du diverse Kurse, Basiskurse, auch Druckausgleichkurse.
Und, ja, vom Anfänger bis zum Tauchlehrer.
Also man hört ja immer wieder Freitauchen, das, ich weiß nicht, ob man schon von einem Trend sprechen kann, aber ich habe den Eindruck, dass es jetzt viel, viel populärer, in Anführungszeichen, ist, als noch vielleicht vor ein paar Jahren. Ist das so oder täuscht der Eindruck, dass viele Leute erkennen diese Nähe zur Natur ohne Geräte, das oder vielleicht gibt es auch Menschen, die umsteigen, die sagen, ich habe es jetzt sehr lange mit Geräten gemacht und eigentlich möchte ich mal anders mich bewegen.
Ja, es ist immer mehr im Kommen. Also so als wir angefangen haben, da waren es in Berlin vielleicht 10 bis 20 Leute und heute ist man da schon im unteren dreistelligen Bereich bestimmt oder im mittleren 500 Leute. wenn man jetzt alle zusammenzählt. Also man kennt gar nicht mehr alle. Und früher hat man sich wirklich deutschlandweit gekannt auf den Wettkämpfen. Und heute merkt man dann irgendwo, oh, da ist auf einmal eine Insel in Hannover, wo 10 Leute seit 8 Jahren zusammen trainieren, ohne dass man sich mal gekannt hat. Also dass man schon merkt, es ist vielleicht nicht ganz so ein durchgreifender Trendsportart, aber schon sehr, sehr stark im Kommen. Aber halt auch oft in der Streue sind es vielleicht Wettkampfleute oder sind es eher Leute, die sagen, ich möchte mit wenig Equipment einfach die Ruhe der Natur wieder genießen.
Findest du es gut, dass es ein bisschen mehr Leute anzieht?
Es ist schon schön, wenn es natürlich mehr Leute machen, weil man dann natürlich auch seine Kurse voll kriegt. Mhm. Aber es ist natürlich so auf der anderen Weise immer, wenn es auch als Extremsport dargestellt wird, findet man sich schon selber so ein bisschen cooler, sage ich mal, wenn man als Extremsportler dargestellt wird, weil es halt nicht jeder tut.
Ja, es wäre auch blöd, wenn man irgendwie unten im See die Ruhe sucht und dann sitzt da schon einer.
Oh, was macht der denn schon wieder? Ja.
Das ist ja blöd. Ich möchte nochmal 2 Zahlen sagen, weil mich wirklich beeindrucken hätte. Ich weiß nicht, wer jetzt uns so zuhört, wer das jetzt mal versucht hat, mal zu gucken, wie lange er die Luft anhalten kann. Wir reden von Luft anhalten, ohne im Wasser zu sein. Halt. Ich glaube, wir haben doch neulich mal so ein Spiel gemacht, Ute. Da haben wir irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas über eine Minute, aber eben ohne Wasser.
Wir haben das während Schalten gemacht bei der Arbeit.
Ja, stimmt, irgendwas
die
war.
Luft angehalten, genau. Bei Teams schalten.
Ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr, jedenfalls nur, um das nochmal zu sagen. Ich hoffe, es stimmt. Ich habe gelesen, du kannst 6 Minuten 38 unter Wasser bleiben und du kannst 158 Meter tauchen.
Ja.
So. Also das muss man erstmal nachmachen. Über 6 Minuten, ich kann es mir wirklich kaum vorstellen. Aber ich wollte es einfach nur nochmal gesagt haben, um die Dimension einfach auch klar zu machen.
Ja, davon sind ungefähr, sag ich mal, die ersten 3, 3,5 Minuten, die man wirklich plan im Wasser liegt. Und dann so ab 3,30 fängt es an, wo man dann
also
schluckt,
dann
man kriegt einen Atemreiz und na, ich will jetzt nicht sagen, man kämpft gegen den Drang, aber halt so ab Minute 4 spätestens habe ich dann einen Drang, den ich unterdrücke, wo man aber selber zu dem Ergebnis für sich kommen muss, dass man sagt, es ist jetzt nichts, wo ich gegen ankämpfe, sondern die Kontraktionen sind mein Freund und helfen mir, den Pulsschlag langsamer zu machen. Weil es ist so ein bisschen wie Schluckauf, den kann ich nicht abstellen, aber ich kann lernen, mit ihm zu leben, dass er mir nichts Böses tut. Und wenn ich dann sage, ich akzeptiere diese Bewegung in meinem Zwerchfell, dann ist es nicht wie so ein Krampf, der auf einmal kommt und wehtut.
Und diese über sechs Minuten ist dann, wenn du nichts machst oder auch wenn du...
Komplett ohne Bewegung.
Ohne Bewegung. Also so ein Tauchgang 70 Meter ist weniger.
Ja, wir haben auch mal zum Spaß beim Training mit Sauerstoffstatik gemacht und da war ich gerade nicht im Training drinne und hätte vielleicht so 4 bis 5 Minuten ohne Sauerstoff geschafft oder mit normal atmen und da waren es dann, ich glaube, 8 Minuten 20.
Boah.
Da war dann eher die Langeweile das Problem, dass man sich nicht weiter motivieren konnte zu tauchen.
Nee, ja, echt. Also wer jetzt mal das hier beeindruckend gehört hat und denkt, ach super, mit diesem Freund möchte ich auch Freundschaft schließen, also mit meinem Atemreiz, niemals im Auto machen, niemals alleine im Wasser machen. Und das ist
im
ganz,
Auto?
Naja, es gibt Menschen, die machen Atemübungen im Auto, ist auch nicht so gut. Wenn du die Luft anhältst, denkst du, ach, an der Ampel ist es ja rot, ich halte mal die Luft an, bis zur nächsten Grünphase und dann fahre ich los. Also sollte man auch nicht machen, habe ich mal gehört, finde ich auch nachvollziehbar. Also wenn man das selbst übt, dann wahrscheinlich ich alleine mit mir auf meinem Bett, kann die Luft anhalten, da kann vermutlich nicht so viel passieren, wenn ich Atemübungen mache.
Oder in der Badewanne.
Nee, da muss ich aber jemanden dabei haben.
In der Badewanne braucht
da musst
man
du
wieder
nur
einen
jemanden,
Partner,
genau.
Wenn man es wirklich alleine mal ausprobieren will, weil man gar keinen hat, dann einfach mal abends ins Bett legen,
genau.
2, 3 Minuten entspannen, ohne jetzt bewusst auf die Atmung zu achten, also einfach bloß mal da liegen, dann 2, 3 Mal ein bisschen tiefer einatmen, Luft holen und dann einfach so lange entspannen, anhalten, wie man kann. Und dann macht man pro Abend 3 Durchgänge und versucht einfach bloß bei Durchgang 2 und 3 5 oder 10 Sekunden mehr zu machen als vorher.
Und das hilft dann auch, wenn ich im Wasser tauche?
Das hilft dann auch und ich glaube, der ein oder andere ist überrascht, was man so nach 2-3 Tagen schaffen kann.
Okay. Ja, also wer das jetzt gehört hat, schreibt uns mal.
Genau. Und du schreibst aber auch, was du dann
ja,
so schaffst.
Ja, ich mache das auch. Wer wie lange auf dem Bett die Luft angehalten hat, das würde mich mal interessieren.
Genau, ihr könnt das genau. ja mal ausprobieren ja, genau. und dann unbedingt. Ans Ende reinschneiden, so
genau.
als kurzes Feedback.
Ja, genau. Oder? Das schreiben wir drunter, genau.
Das schreiben wir in unserer Insta-Story natürlich.
So machen wir das.
Ja. Ja, Mensch, es war total spannend, wirklich interessant, was man erlebt, obwohl man eigentlich nichts erleben möchte. Also so hast du es ja geschrieben, du möchtest einfach Stille und Ruhe.
Ja, aber es ist in dem hektischen Alltag, den man heute hat, schon eine Wohltat, wenn man sagt, man hat mal 3-4 Minuten, wo man sich um nichts kümmern muss.
Ja, glaube ich sofort.
Daniel, vielen Dank.
Ja, Ute, danke schön für die Einladung.
Ja, genau. Ist danke auch von mir.
Ja.
Dann, wo sind wir beim nächsten Mal? Ach, das entscheiden wir
noch.
Man weiß es noch. Irgendwo, okay, irgendwo im Tiefen, auf jeden Fall im Wasser.
Im Wasser, hoffentlich.
Ja. Tschüss. Tschüss, Ute. Tschüss.
Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrey und Ute Zill.
Ihr fandet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram.
Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge@web.de.